Guten Morgen. Morgen. Alter Schwede, schön Eichel, ihr seid so wach, wie ich mich fühle. Mensch. Bevor ich anfange, bete ich mit uns, ihr und ich. Ich glaube, wir haben es alle notwendig. Jesus, danke, dass du uns den Sonntag schenkst. Dass es dieser Tag ist, an dem du uns Ruhe gibst und an dem du uns in besonderer Art und Weise begegnen möchtest. Du bist es, der uns das verspricht, dass du deine Worte aus der Bibel losschickst, um das zu tun, wofür du sie vorherbestimmt hast. Und ich bitte dich darum, dass das heute passiert, dass du mitten in die Situation hineinsprichst, aus denen wir rauskommen und in die wir spätestens am Montag wieder hineingehen. Das sind Menschen, die dich brauchen. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du dich zeigst, mitten in dem. Amen. Ihr habt es mitbekommen, es geht heute weiter oder es geht heute los mit einer neuen Predigtreihe. Ich habe die Ehre, euch da mit hineinzunehmen. Es geht um gute Beziehungen, wie sie auch immer funktionieren. Keiner von uns, und das ist eine Wirklichkeit, die man sehr verallgemeinern sagen kann, keiner von uns ist eine Insel. So hat es ein englischsprachiger Dichter formuliert: No man is an island. Kein Mensch ist eine Insel. Unabhängig, unverbunden mit anderen. Jeder von uns hat Kontakt, pflegt Beziehung zu Menschen. Der eine vielleicht zu einer großen Masse, der eine andere vielleicht wieder eher zu einer überschaubaren Menge. Seien es Menschen in deiner Family, deine Eltern, deine Großeltern, die von euch, die mit Kindern da sind, erleben das sicher als eine spannende und herausfordernde, eine wertvolle Beziehung. Der Draht zu euren Enkelkindern, Leute, die ihr vielleicht Tag für Tag im Geschäft seht, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung. Menschen, die mit dir in einer Kleingruppe unterwegs sind. Es hat so viele Formen, wie du und ich mit Menschen zu tun haben. Manchmal ganz, ganz eng und vertraut, vielleicht sogar schon über Jahrzehnte hinweg und mit anderen eher so, man sieht sich halt. So dieses Winken zum Nachbar rüber, den es gibt, mit dem man auch ein bisschen Smalltalk hat. Aber so sind Beziehungen. Und bei weitem, Männer, es ist kein Frauenthema. Es ist safe kein Frauenthema, wo man denkt, ja, das ist so östrogenbehaftet. Nein, es geht darum, mit wem du Tag für Tag Kontakt hast oder den du hin und wieder siehst. Wenn du kurz hineindenkst in dich, in die neue Woche, mit welchen Menschen wirst du zu tun haben? Mit welchen Menschen wirst du ab Montag zu tun haben? Wer von denen ist wie so ein Sauerstoffzelt? Ein Sauerstoffzelt, wo du merkst, wo diese Beziehung, dieses einander sehen, miteinander reden oder auch miteinander schweigen, das gibt mir Energie, das knallt. Sauerstoffzeltbeziehung. Jemand, der dir so gut tut. Wo du dann vielleicht mal kurz auf die Uhr guckst und merkst, shit, wo sind die letzten 3 Stunden hin? Sauerstoffzeltbeziehung. Und wer sind die Leute, wo du den Eindruck hast, wenn ich mit denen zu tun habe, bleibt mir die Luft weg? Weil es einem gefühlt so ein bisschen am Hals hängen. Mit welchen Menschen wirst du ab Montag, ab morgen zu tun haben? Ganz unterschiedliche Leute. Ganz unterschiedliches Feeling, ganz unterschiedliches Gefühl, Vorfreude oder eben nicht Vorfreude damit. Und wir starten heute in dieser Reihe, ja, gemeinsam unterwegs, wie gute Beziehungen funktionieren. Und es beginnt aber nicht mit dir und einer anderen Person. Es beginnt heute nicht mit dir und einer anderen Person, sondern es beginnt einfach da damit, wer und wie Gott ist. Es beginnt damit, wer und wie Gott ist. Und diese knackige, kurze 2 Verse, die ich mit euch angucken mag, die findest du recht früh in der Bibel, im 1. Mose, 1. Kapitel, die Verse 26 und 27. Und ich lese euch vor nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da heißt es folgendermaßen: Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich, oder manche Übersetzungen haben, uns ähnlich sollen sie sein. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild. Als Ebenbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Vielleicht hast du diese Stelle schon mal gelesen und dich gewundert, warum um alles in der Welt kommt es immer wieder vor, in dem Ding, dass Gott von nicht nur von ich redet, sondern von wir, von uns. Darüber machen sich manche Menschen einen harten Kopf und manche schreiben gefühlt halbe Bücher drüber. Das ist die Frage, warum redet Gott im Wir? Es gibt so Momente und Menschen, die haben gedacht, wow, Gott spricht über sich im Majestätsplural. Was zum Fuchs ist ein Majestätsplural? Ganz einfach, wenn du so einen Mittelalterfilm guckst oder Game of Thrones, hier so eine Mittelalterszene, wo dann irgendein erhabener König auf dem Thron sitzt und nicht sagt, ich werde gerne dieser Bitte entsprechen, sondern wir werden gern dieser Bitte entsprechen, obwohl er nur über sich selber redet. Majestätsplural. Der Punkt ist, das ist sonst in der Bibel nicht der Fall, dass weder ein menschlicher König über sich in der Mehrzahl spricht, noch sonst, dass Gott grundlegend über sich als eine Person in dieser Mehrheitsgeschichte redet. Andere sagen, hey, vielleicht redet er mit den Engeln. Ja, die sind da ja auch irgendwo mit dabei und Gott sagt zu ihnen, zack, bumm, komm, macht mal mit, wir machen Menschen. Das Ding ist nur, nachher heißt es, dass der Mensch dem entspricht, wie Gott ist, dass er Gottes Ebenbild ist. Das heißt nirgends in der Bibel, dass die Engel irgendwie Anteil dran hatten. Die waren dabei, die haben zugeguckt, vielleicht mit oder ohne Popcorn, ja, aber sie haben zugeguckt, sie waren nicht diejenigen, die geschaffen haben. Und die sehr wahrscheinlich sinnigste Form über dieses Wir und uns, das Gott hier benutzt, nachzudenken, ist zu sagen, dass Gott sich hier schon zeigt als ein dreieiniger Gott. Als einer, der nicht nur eine Person ist. In der Theologie spricht man von Dreieinigkeit oder für die Nerds unter euch von Trinität. Ja, das hat mal jemand hier versucht zusammenzufassen, was es heißt. Gott existiert ewiglich als drei Personen. Als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Und jede Person ist vollkommen Gott und es gibt doch nur einen Gott. Seid ihr bei mir? Mit einem leichten Knoten im Kopf? Ja, es sind drei und doch eins. Es ist hart verwirrend vielleicht manchmal und Menschen versuchen Bilder und Vergleiche dazu zu finden. Wie kann man sich das halbwegs vorstellen? Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ja. Aber das mal so kurz, trotz allem Knoten im Kopf, mal kurz festzuhalten, dass Gott sich vorstellt als einer, der einer ist und doch drei ist. Es ist der Anfang von allem. Es beginnt da damit, dass Gott dreieinig ist. Und das ist der Anfang von dem, wenn wir heute miteinander über Beziehungen nachdenken. Es startet nicht mit dir und deiner besten Kumpeline, es startet nicht mit dir und deinem Arbeitskollegen, es startet da damit, wie Gott ist. Es ist ein spannender Gedanke zu sehen, Gott war schon immer da und er war nicht allein, sondern Gott ist mit sich in Beziehung. Gott ist mit sich in Beziehung. Dass der Vater, der Sohn, der Heilige Geist miteinander in Beziehung sind. Sie sind das konzentrierte Gute, die Liebe in Person, da ist absolut Harmonie, da gibt es keinen Streit über rumliegende Klamotten oder dass einer dem anderen heimlich seine Lieblingschips weggegessen hat. Nein, es ist das Gute und die Harmonie in Person. Gott ist mit sich selber in Beziehung. Und dann passiert das Verrückte, was es dann eben hier heißt, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Der Gott, der mit sich selber in Beziehung ist, kommt auf den Trichter, er öffnet diese Beziehung für mehr als nur sich selber. Gott ist in Beziehung und er schafft Beziehung. Er macht seine Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist auf und es heißt, hey, wir sind mit hineingenommen. Dementsprechend ist da immer wieder die Rede davon in diesem Abschnitt, dass Menschen als Gottes Ebenbild gemacht sind. Dass in ihnen etwas von ihm drin ist. Es geht nicht um das, wie Gott aussieht, um seine körperlichen Fähigkeiten oder sowas, sondern zuallererst sind wir als Menschen gemacht dafür, seine Vertreter auf dieser Erde zu sein. Deswegen heißt es zwischen dem, was ich euch hier drauf gemacht habe, auf die Folie eben auch, sie sollen herrschen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Dafür sind sie gemacht, sind wir gemacht. Und gleichzeitig steckt etwas von Gottes Wesen mit in uns drin. Dass wir eigentlich dafür gemacht sind, teilzuhaben an dieser Beziehung, die das Perfekte und Gute in sich ist. Wir sind gemacht, Teil dafür, Teil dran zu haben. Das ist der Zustand, den Adam und Eva von Anfang an erleben. Sie sind Teil dieser Beziehung. Sie erleben das Gute, die Harmonie in Perfektion unmittelbar. Sie sind als Paar Teil davon. Und das macht sicher auch was mit der Beziehung aus, die sie zueinander haben. Das ist vielleicht so an diesem nicht mehr ganz frühen Morgen, aber so mal die Basis, auf dem viel passiert. Dass Gott in sich Beziehung ist. Und dass er Beziehung schafft, indem er uns Menschen schafft. Indem er uns hineinnimmt in das, wer er ist. Das ist eigentlich alles, worum es in den ersten zwei Kapiteln der Bibel geht, dass Gott schafft, Menschen schafft und sie teilhaben lässt an seiner Beziehung. Das Ding ist, dann wird es relativ dunkel auf der Bildebene. Es beginnt das, was so absolut erschreckend ist. Ab dem dritten Kapitel heißt es, Adam und Eva schnappen sich dieses Obst, von dem Gott gesagt hat, lass von diesem Baum die Finger. Und dann wird es dunkel. Das, was draus entsteht von dieser Geschichte, ist absolut finster, weil die Folgen so erschreckend sind. Zwischen Adam und Eva beginnt, wie es die Englischsprechenden gerne nennen, das Blame Game, ja, das Beschuldigungsspiel. So nach dem Motto, ich habe nicht die Verantwortung, du warst. Du bist dafür verantwortlich. Und Eva sagt wiederum, ich bin's nicht gewesen. Guck dir die Schlange an, die hat mich auf diese dumme Idee gebracht. Es zerbricht was in ihnen, es zerbricht was in ihrer Beziehung zueinander, zwischen den beiden und es bricht vor allem die Beziehung zu Gott. Es zerbricht diese Beziehung zu ihm, der das Leben und das Gute in Person ist. Sie sind abgeschnitten davon, abgeschnitten von dem, der das Leben, der das Gute in Person ist. Diese Verbindung ist gekappt und was in ihr Leben stattdessen reinkommt, ist diese Mischung aus Mühe, aus Leiden und ein Tod, weil sie getrennt sind von dem, der das Leben ist. Und weißt du, diese Sehnsucht nach richtig guten Beziehungen, die ist geblieben. Dieser Wunsch nach diesen guten Beziehungen, wie sie es vorher gewohnt waren, was so ihr Grundstatus war, in dem sie gelebt haben, der ist mitgekommen. Diese Sehnsucht nach guten Beziehungen, wie sie es dort erlebt haben, der ist mit ihnen gegangen, mit ihnen raus aus der Gegenwart mit Gott, hinaus in den Ort, an dem sie sind. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach guten Beziehungen, Die ist bis heute geblieben. Und diese Sehnsucht ist der Grund, warum Hollywood-Schnulzen und Rosamunde Pilcher funktionieren. Es ist die Sehnsucht nach perfekten, guten Beziehungen. Diese Sehnsucht, wieder so erfüllt durch einen anderen Menschen zu sein. Das hat jemand mal sehr flapsig formuliert, aber befürchtet, es ist ein bisschen Wahrheit dran, hat es so formuliert, dass er sagt, ich glaube, die Schnulzen sind die Pornos der Frauen. Darf man das in Schöneich so sagen? Ich weiß es nicht, ich gehe nachher schnell, okay? Ja, falls es schlimm ist, Fragen, Beschwerden, steven.bühner@sv-web.de, der kann das nachher aussortieren. Aber ich befürchte, es ist was dran. Es ist diese Sehnsucht nach guten Beziehungen, die für Frauen wahrscheinlich auf dieser Ebene kommt. Das heißt nicht, dass wir Männer ohne Probleme sind. Der Vergleich hat auch unsere Ebene mit drin. Aber diese Beziehungssehnsucht, die ist immer noch da. Und wenn du online zu Hause bist, wenn du auf Instagram guckst, was so Thema ist, ein Blick auf Beziehung, so was sich unter diesem Hashtag Couple Goals, ja, hier Paarziele, hier ganz schlecht Deutsch übersetzt, so zu finden, wie so eine gute Beziehung oder so das Ideal aussieht. Und es sieht, wie Leute hier ein perfektes, scheinbar perfektes Date haben, Picknick am Strand, der perfekte Antrag irgendwo auf YouTube wiederzufinden ist, da kommt es raus. Es kommt auch hier so auf der Ebene von Freundschaft raus, wenn ich Radio höre, wo dieser Wunsch auch rauskommt aus Freundschaft. Du bist die Person, die mich blind versteht. Du bist der Lieblingsmensch, du bist mein Seelenverwandter. Ich muss gar nicht viel sagen, du weißt, was los ist. Und die andere Person kann dir ein Buch drüber schreiben, was genau in dieser Situation gegeben ist. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die da ist. Das ist ein Blick auf euch, die ihr am Kicker sind, vielleicht auch manchmal so dieser Idealzustand. Man versteht sich so blind, ein Team, das spielt wie ein Schweizer Uhrwerk. Ohne hinzugucken wird der Ball weitergeschoben und es ist diese Sehnsucht danach, dass zwischenmenschliche Beziehungen so tadellos, ideal, perfekt funktionieren. Wurscht egal, ob Paarbeziehung, ob Freundschaft, ob Mannschaftssituation, du kannst es weiterführen bis hin auch auf Familiensituation. Da, wo du, wenn du Familie googelst, ja, kommt in der Regel hier erstmal so eine grinsende, gut angezogene Bande von Menschen entgegen. Ja. Da ist keiner irgendwie genervt, da hat keiner irgendwie hier den Milchfleck auf der Schulter oder sowas. Nein, es ist alles ideal. Diese Sehnsucht ist da. Und diese Sehnsucht haben wir mitbekommen aus dieser Zeit mit Gott. Und jetzt ist diese Sehnsucht da und die Herausforderung ist, kein Mensch kriegt diesen Anspruch hin. Weißt du, ich gönn's dir so hart, wenn du Beziehungen erlebst, wo du sagst, oh, das ist Sauerstoffzelt, jahrelange Freundschaft, dass du dich in deiner Ehe wohlfühlst, dass du dich hier so als frisch verliebtes Paar hier auf Wolke 7 hängst. Halleluja, schön, Hammer. Diese Menschen sind wichtig. Es tut gut und wir brauchen Menschen, die uns nahe sind. Es braucht Leute, die mit ihr glaubensmäßig diesen Weg gehen, die NATO-Fahne hier im WhatsApp-Chat hier der Männerrunde setzen. Die braucht's. Aber weißt du, es wird verrückt. Es wird verrückt, wenn wir von Menschen etwas erwarten, das nur von Gott kommen kann. Es wird verrückt, wenn wir von Menschen Dinge erwarten, die nur von Gott kommen können. Ich bin froh über meine Frau. Der Wahnsinn, die ist super. Aber wenn ich an sie die Erwartung hätte, dass sie wie Gott ist, dann wird was schief laufen. Die Bibel sagt, hey, guck dir das dritte Kapitel an. Es geht auseinander. Zwischen dem Paar, das das vorher erlebt hat, beginnt das Blame Game, das Anschuldigungsspiel und manch anderes. Was für eine verrückte Erwartung wäre das, zu hoffen, dass ein anderer Mensch wie Gott ist und all meine Erwartungen und Sehnsüchte erfüllt. Wir haben diese Sehnsucht mitgenommen, die ist immer noch da. Aber das, was diese Sehnsucht wieder stillt und zusammenkriegt, ist nicht dein bester Freund, nicht deine Frau, dein Mann, nicht jemand, der dir so eng und nahe steht. Die Geschichte in der Bibel geht weiter. Und ich bin froh, dass sie an dieser Stelle, Kapitel 3, nicht schwarz wird und das war's, der Vorhang ist zu. Wir haben es vorher davon gehabt, dass Gott als der Dreieinige in Beziehung zu sich selber ist, dass er uns Menschen macht und uns mit hineinnimmt in diese Beziehung. Und dann der Bruch kam. Das Spannende ist, dass der Rest der Bibel, wirklich der Rest der Bibel, also alles, was nach dem dritten Kapitel kommt, und ich habe mir sagen lassen, das ist ganz schön viel, dass diese ganze Geschichte der Bibel da davon geprägt ist, dass dieser dreieinige Gott alles, wirklich alles dafür tut, dass du und ich wieder Teil dieser Beziehung werden. Es beginnt mit Gott als dem Vater, der nach dem ganzen Zerbruch im 11. Kapitel der Bibel, ist 11, nein, ist 12, diese Geschichte neu beginnt. Und zwar mit einem Migrant aus dem Mittleren Osten. Du kennst ihn vielleicht unter dem Namen Abraham. Aber es beginnt da damit, dass Gott sich diesen Mann schnappt, seine Familie schnappt und dass aus seiner Linie ein Volk wird. Und dass Gott alles tut, damit sie ihn erleben, damit sie wieder Beziehung zu ihm haben. Und sein Ziel ist, dass an dem, wie Gott zum Volk Israel ist, dass die anderen erkennen, boah, wie krass ist Gott. Es geht weiter da damit, dass es dann im Neuen Testament, im Johannesevangelium, einfach mal hier so ganz kurz und knapp heißt hier, Johannes 1, Vers 14, Techniker, helft mir, danke, ja, wo es über Jesus heißt, er das Wort, er wurde ein Mensch und er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Und er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Das Ding ist, Gott ist auf diesem Weg, diese Beziehung wiederherzustellen. Es ist der Vater und es ist genauso Jesus als sein Sohn, der zu uns Menschen kommt. In einem Vers haut Pam Johannes einfach mal so kurz raus, was unvorstellbar war, dass Gott in unsere Nachbarschaft kommt. Dass er sich greifbar macht, dass wir an ihm, an Jesus sehen, wie der Vater ist. Und es geht weiter, gleiches biblisches Buch, ein paar Kapitel weiter, wo Jesus über sich selber redet, über den Vater redet und wo diese Sehnsucht nach Beziehung so klassisch rauskommt. Ein Vers, den du kennst vielleicht schon seit gefühlte Ewigkeiten und jungschalermäßig sagt, na, kenne ich schon. Aber nein, lass dich nochmal mit davon packen, dass Jesus das sagt hier, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er als der Dreieinige Sehnsucht danach, diese Beziehung wieder hier mit dir zu gestalten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat einen Sohn nicht in die Welt geschickt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Dass Gott alles tut, auch als der Sohn, damit diese Beziehung wieder zurückkehrt, damit das Zerbrochene wieder heil wird. Und er ist bereit, alles dafür in die Hand zu nehmen. Sich selber am Kreuz zu sterben, aufzuerstehen. Damit Beziehung wieder entsteht. Und es ist nicht nur der Vater und der Sohn, sondern auch der Heilige Geist. Und an diesem Abend, an dem Jesus verraten und gefangen genommen wird, da sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und er sagt zu ihnen was, das dafür sorgt, dass ihnen das Abendessen aus dem Gesicht fällt. Er sagt zu ihnen, ich gehe und es ist gut, dass ich gehe. Petrus und anderen, denen fällt das Essen aus dem Gesicht. Warum? Warum soll es gut sein, dass du gehst? Und er sagt zu ihnen, der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Und der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Jesus sagt, ich gehe, aber ich lasse euch nicht allein. Gott ist bei euch, ja. Ich war da und gehe zum Vater zurück, aber ich lasse euch nicht allein. Und so geht es nachher in Wirklichkeit, in dieser klassischen Stelle am Anfang der Apostelgeschichte, wo Jesus das nochmal zu ihnen sagt, nochmal sagt, kurz bevor es dann Wirklichkeit wird. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, der Ort, an dem sie sind, als auch in ganz Galiläa und Samaria, die Bundesländer drumherum, wenn man so will, und bis an das Ende der Erde. Und so kommt dann Pfingsten und die Christen, die Nachfolger von Jesus, die beisammen sind, merken, dass Gott zu ihnen kommt, Heiliger Geist kommt zu ihnen. Das ist eine ganz verrückt beschriebene Stelle in Apostelgeschichte 2. Aber sie merken danach in den Kapiteln, wie Gott sie führt dadurch und wie sie immer wieder irgendwo hinkommen und merken, Gott ist hier schon längst und macht hier was in Leute. Und er schickt uns jetzt noch dazu, um sich dort selber zu zeigen. Das ist beispielsweise dieser römische Hauptmann, der hat irgendeine Vision von einem Engel, denkt sich, was um alles in der Welt ist hier los. Er schickt nach dem Petrus, Petrus wehrt sich ohne Ende, Apostelgeschichte 10, aber er lässt sich dann doch drauf ein und sieht hier, hey krass, Gott macht hier was. Und Gott kommt hier zu Leuten, von denen Petrus hart Abstand gehalten hätte. Er erlebt, dass Gott kommt, dass er zu uns kommt, dass er uns Menschen sucht, als der Vater, als der Sohn, als der Heilige Geist und nicht nur zu uns jüdisch geprägten Menschen, merkt Petrus, sondern zu Leuten, die ich nicht mit der Kneifzange anfassen würde. Wenn du keinen jüdischen Abstammungsrahmen irgendwo vorweisen kannst, gehörst du zusammen mit mir zu diesen Menschen wie Cornelius. Leute, von denen Petrus früher am liebsten nur Abstand gehalten hätte. Auch wir sind mit hineingenommen. Gott hat diese Sehnsucht nach Beziehung. Er ist es in sich selber und er tut alles dafür, dass Menschen wie du und ich wieder Teil seiner Beziehung werden. Das ist das, worum es sich dreht. Das ist dieses tiefe Anliegen, dass er alles in Bewegung setzt, damit Menschen wieder Anteil an dieser perfekten Beziehung haben können. Zu ihm als dem Vater, als dem Sohn, als dem Heiligen Geist. Warum erzähle ich dir das am Anfang von einer Predigtreihe, die sich um Beziehung dreht? Um Menschen, mit denen du ab Montag wieder zu tun haben wirst? Es beginnt eben deshalb damit, weil es die Grundlage für alles, was Beziehung ist, ist. Bester deutscher Satz, streich den am besten. Ja. Aber es ist die Grundlage für alles, wenn du über Beziehung denkst, was wir für Erwartungen an Beziehung haben. Zu sehen, wer Gott ist, als derjenige, der die Grundlage für Beziehung ist. Und einfach zu sehen, wer er ist und was er tut, damit wir wieder Teil von seiner Beziehung werden können. Und immer dort, wenn im Neuen Testament hier über Beziehung die Rede ist, dann heißt es nicht einfach so ganz klassisch plattschwäbisch, meget euch, ja, vertragt euch wieder, mögt euch halt. Sondern die Grundlage ist immer wieder das, wer Gott ist, als der gute, dreieinige Gott, der Beziehung schafft, der alles tut, damit wir wieder Anteil an ihm haben können. Wenn ich dich heute zu einer Sache einladen mag, dann ist es das, über diesen unglaublichen Gott zu staunen, zu sehen, wer er ist, die perfekte Beziehung in Person, die aber trotzdem sagt, nee, ich will mehr. Ich will diese Beziehung zu dir öffnen. Ich will diese Beziehung zu dir öffnen. Und selbst als alles kaputt gegangen ist, tut er wiederum alles, um dich und mich wieder zurück in diese Beziehung zu bringen. Gott, wie erstaunlich bist du. Wie erstaunlich bist du, dass du dir nicht selber genügst. Dass du uns nicht einfach zurücklässt, so nach dem Motto, ja, shit happens. Sondern, dass du alles in Bewegung setzt, damit wir wieder Anteil an dieser Beziehung haben können. Mit diesem Gott mag ich reden und beten. Vater, es ist so erstaunlich, wer du bist. Der Gott, der in sich Perfektion ist und doch diesen Rahmen weit macht, aufmacht vor uns Menschen. Dass wir deine Sehnsucht sind, auch dann, als alles zerbrochen war und vielleicht immer noch zerbrochen ist. Was für ein verrücktes Ding, dass du dich aus Sehnsucht so in Bewegung setzt, so auf die Suche machst mit allem, was und wer du bist, um uns wieder zurückzubekommen in deine Beziehung. Und auch wenn das noch nicht vollendet ist, wenn dieses wirklich bei dir wohnen und leben am Ende der Bibel beschrieben wird als der Zustand der Ewigkeit, nimmst du uns jetzt schon mit in deine Beziehung und gibst uns ein Gespür dafür, wer du bist und lässt uns Anteil haben an dieser perfekten Beziehung, ohne dass wir es schon jetzt im vollen Maß erleben. Danke, dass du uns hineinnimmst, dass es deine große Sehnsucht ist, uns Teil deiner Beziehung werden zu lassen. Ich möchte staunen lernen, immer wieder neu drüber, wer du bist, als der gute Gott, der alles tut. Und ich bitte dich auch für die Beziehungen, die die kommende Woche prägen werden. Du weißt, was die Einzelnen gerade in Gedanken vorhin gesammelt haben. Was gut ist, worauf sie sich freuen und was schwierig wird. Und ich bitte dich um dieses Geschenk, dass du dich in beiden zeigst. Amen.